wir halten das so, also wir von hier vorne, dass wir die, die uns zuhören, duzen. Also so ihr und sie, das ist dazu umständlich, glaube ich. Den Predigttext, den habt ihr gehört. Und ich werde das so machen, dass ich den Text nicht nochmal vorlese, sondern immer nur die Verszahl sage und die Verse kommen dann an die Wand. Da könnt ihr das, während ich hier spreche, könnt ihr das mitlesen. Die Geschichte, die wir eben gehört haben, ist ein Beispiel dafür, für Gottes Gnade und Barmherzigkeit und auch liebevoller und gnädiger Umgang mit einem seiner Diener. Stellen wir uns einmal vor, niemand von uns hätte die Geschichte von Elia jemals gehört. Das ist ja heute die 6. Folge in der Predigtreihe. Und ich fasse kurz zusammen, also im Kapitel 17, da steht er vor dem König Ahab und sagt: Hör mal her, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sag's. Und dann geht er östlich des Jordan an den Bach Krit, wo ihn Raben mit Fleisch und Brot versorgen. Als der Bach ausgetrocknet war, musste er quer durch Israel an die Mittelmeerküste und kam dort unter bei einer Witwe in Sarepta. Hier ist interessant, dass das Wenige, was sie zu essen hatte, ein bisschen Mehl und Öl, dass das nicht ausging, obwohl beide und auch der Sohn gegessen haben, Tag für Tag. Schlussendlich starb auch noch der Sohn dieser Witwe und ihn hat er auch wieder zum Leben erweckt. Und dann kam dieser große Tag, das Kapitel 18, dieses Duell zwischen Licht und Finsternis. Auf der einen Seite das Volk unschlüssig, an wen sie nun glauben sollen, wer der wahre Gott ist. Und dazu noch diese 450 Baalspriester. Und Elia war ganz alleine. Die Baalspriester versuchten alles, um den Baal zur Antwort zu bewegen. Und es war nichts. Elia betet ein sehr einfaches Gebet. Ich weiß nicht, ich sagte, glaube ich, letztes Mal 12 Sekunden. Ich habe das langsam gelesen und gestoppt. Das waren, glaube ich, 12 Sekunden. Und dann fiel Feuer vom Himmel, fraß nicht nur das Opfer, sondern auch die Steine. Und das Steine verbrennen, das vermag das himmlische Feuer. Die Folge, eine Erweckung des Volkes, der Tod der Götzenpriester und nach 3,5 Jahren Dürre auf das anhaltende Gebet Elias hin, hat es wieder geregnet. Und dann das, was wir heute gelesen haben. Ein Postbote bringt einen versiegelten Brief zum Elia und als er den gelesen hatte, brannte bei ihm die Sicherung durch. Für ihn gab es, und das heißt so im Vers 3, nur eins, er lief um sein Leben, er floh. Da versteht man doch die Welt nicht mehr. Bei all dem, was wir gehört haben, kann diese Geschichte einfach nicht wahr sein. War das etwa eine Falschmeldung? Gerne hätte ich Elia gefragt, warum er vor dieser gottlosen und mörderischen Furie davonrannte. Was ist passiert? Eigentlich nichts Neues. Denn wir alle können in einer bestimmten Situation in Panik geraten und entsprechend reagieren. Auch wir haben alle auf einer imaginären Skala in unserem Herzen, in unserem Innern, einen Punkt, an dem wir brechen. Das hat nichts mit Erbrechen zu tun oder Abbrechen, sondern mit Zusammenbrechen. Ausgebrannt sein. Fertig mit der Welt. Mehr geht nicht. Ende. Eine Erklärung für seinen Zustand finden wir, wenn wir noch einmal bedenken, was es bedeuten haben musste, dass Elia 3,5 Jahre Staatsfeind Nummer 1 war. Ich erinnere an die Worte Obadjas im Kapitel 18, Vers 10, das lese ich jetzt. So wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr dich nicht gesandt hat, um sich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Also eine permanente Suche nach diesem Übeltäter, der nun an dieser Dürre eigentlich schuld war. Aber das Volk hat natürlich nicht begriffen, dass es ein Gottesurteil war und ein Gericht aufgrund ihrer Gottlosigkeit. Aber er ist damit zurechtgekommen, denn Gott hat ihn in der Einsamkeit versorgt und hat ihn auch gebraucht und gesegnet. Und dann der Tag am Karmel. Auch den hat er verkraftet. Aber diese Todesdrohung der gewalttätigen Herrscherin, dem hatte er nichts mehr entgegenzusetzen. Ganz unerwartet, geradezu wie ein Puma aus dem Hinterhalt, sprang ihn diese Panikattacke an und überwältigt von Todesfurcht ist er geflohen. Man könnte auch sagen, sein Resilienzdepot war aufgebraucht. Dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zurückspringen, abprallen, nicht anhaften, auch Anpassungsfähigkeit. In der Medizin bezeichnet Resilienz unter anderem die Fähigkeit, negative Einflussfaktoren standzuhalten, ohne eine psychische Störung zu entwickeln. Nun, Elia war unterwegs, gen Süden. Er kam nach Beersheba und ließ dort seinen Knecht zurück und ging dann noch eine Tagereise weit in die Wüste. Und wir haben gesehen im Vers 4, dass er sich unter einen Ginsterstrauch legte und nur noch eins wollte. Er wollte sterben. Er war seelisch völlig am Ende. Appelle wie Mann, reiß dich zusammen, hätte bestimmt in diesem Moment nicht mehr geholfen. Aber dieser Mann, Elia, war ja nicht nur ein ganz normaler Mann, sondern er war eben auch ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes. Und da ist die Frage, können wir diesem Mann blanken Unglauben vorwerfen? Oder nicht, ich denke eher nicht. Aber eines ist sicher, dass in dieser Situation er völlig vergessen hat, wie es um Gott steht, die Existenz Gottes und was er in seinem Leben getan hatte. Aber was jetzt? Bevor wir überlegen, wie wir hätten diesem Mann helfen können, schauen wir lieber mal in der Bibel nach, was Gott seinem Mitarbeiter, seinem Diener, hat angedeihen lassen. Das war nicht eine einmalige Spritze oder eine Tablettengabe und der Fall wäre geregelt gewesen, sondern das waren Therapieschritte, die Gott mit diesem Mann ging. Und zwar habe ich da fünf gesehen in diesem Text, die ich euch gerne darstellen möchte. Der erste Therapieschritt: Gott ließ seinen Mitarbeiter laufen. Kein Engel, der außerhalb der Stadtmauer aufkreuzt auf der Straße, sagt, Moment, bleib hier, keine Stimme vom Himmel, die ihn zurückgehalten hätte. Die ungefähre Distanz von Samaria nach Beersheba betrug 70 Kilometer. Und dann noch eine Tagereise in die Wüste, das sind 20 Kilometer. Also es können also rund 100 Kilometer gewesen sein, die der Mann unterwegs war. Es ist sinnvoll, sich von der Ursache, die diese Panik ausgelöst hat, so weit wie möglich zu entfernen. Und mit jedem Kilometer Entfernung wurde es auch weniger und die Panik wurde erträglicher. Aber dann in der Wüste zeigte sich das eigentliche Problem. Elia litt an einer sehr, sehr schweren Depression. Und er war höchst selbstmordgefährdet. Was tat Gott? Er ließ ihn schlafen und gab ihm zu essen. Wir haben es gehört eben, kam ein Engel, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Und als er gegessen hatte, legte er sich wieder hin und schlief wieder weiter. Geschlafen und gegessen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es war schon eine Weile her. Es war wahrscheinlich im zweiten Jahr, als wir als Missionare in Neuguinea gearbeitet haben. Da hatten wir einen Bibelschüler, einen sogenannten Habcast in der einheimischen Sprache. Also die Eltern waren von zwei verschiedenen Volksgruppen. Und er sagte, ich weiß es, kann mich nicht mehr erinnern, war es die Mutter oder der Vater. Das sagt, meine Mutter zum Beispiel, die kommt von den Kombes und die lebten auf kleinen, zum Teil sehr kleinen Koralleninseln der großen Insel Neubritannien vorgelagert. Und natürlich, was könnte einem Missionar besser passieren, als die Möglichkeit, irgendwo das Wort Gottes zu verkündigen, wo es vielleicht noch nicht so bekannt war. Bin also mit diesem Bibelschüler ein paar Mal hingefahren. Die haben mir zu essen gegeben, einen Platz zum Schlafen. Und das war alles wunderbar. Bis zu dem Tag, als zwei, drei Männer vor meiner Haustüre standen, in der Provinzhauptstadt, wo ich gelebt habe, und sagten, du, Ewald, sag mal, könntest du mir Benzin geben? Ich bräuchte Benzin für meinen Außenbordmotor, damit ich wieder auf meine Insel komme. Und sofort wusste ich, jetzt gibt es ein Problem. Denn hätte ich ihm dieses Benzin gegeben, wäre diese ganze Volksgruppe zu mir, wenn sie in der Stadt gewesen wären, vorbeigekommen und sagen, Ewald, hast du, Ewald, hast du, Ewald, hast du. Zum Schluss auch mein letztes Hemd. Und ich konnte das nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, diese Zerreißprobe in meinem Innern. Auf der einen Seite wollte ich sie für Jesus gewinnen, auf der anderen Seite musste ich eigentlich entgegen ihrer Kultur, weil da geht es immer um Geben und Nehmen, musste ich ihnen den Wunsch abschlagen. Und musste sagen, du, ich helfe dir jetzt nicht, ja? Ganz einfach. Und das ging und das ging und das ging. Die haben nicht aufgehört. Und eines Tages bin ich zusammengeklappt. Fertig mit der Welt. Bekam Schmerzen, sehr starke Herzschmerzen als ehemaliger Krankenpfleger von der Intensive. Ja, habe ich auch schon gedacht, oje, was wird es wohl noch werden? Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall die Therapie, Essen und Schlafen. Nun, ich hatte auch einen Engel. Allerdings war der aus Fleisch und Blut, meine Frau, die mir in dieser Zeit mich unterstützt hat. Und natürlich die Kinder, klar. Die Familie musste weitergehen. Als es mir besser ging, habe ich wieder angefangen, Bibel zu lesen und zu beten. Und interessanterweise auf die Beine gekommen bin ich, als ich wieder mit einem moderaten Ausdauertraining angefangen habe. Das war vor über 40 Jahren. Und heutzutage weiß man, dass das Ausdauersport die Depression nicht heilt, aber die Heilung unterstützt. Und das habe ich gemerkt. Essen und Schlafen war also der zweite Therapieschritt. Der dritte, Gott brachte Elia dazu, über sein Problem zu reden, indem er ihm eine Frage stellte. Also er isst das zweite Mal und Kraft dieser Speise wandert er von Beersheba zum Berg Gottes. Nun, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber er hat nichts anderes gefunden im Internet. 426 Kilometer sind das der Straße nach. Die gab es natürlich damals wahrscheinlich nicht. Mit einer einzigen Mahlzeit. Und wenn wir hier von Superfood sprechen, das wir mittlerweile immer mal wieder haben, da kann ich nur sagen, manchmal denke ich, das Einzige, was super ist, ist der unaussprechliche Name. Dieses aber, ich glaube, dass wir ganz gut zurechtkommen mit dem, was wir hier bei uns vorfinden. Was hatte Elia geantwortet auf die Frage Gottes? Zusammengefasst: Ich habe alles für dich gegeben. Und was hat es gebracht? Nichts außer einem Todesurteil. Ja. Da hat man dann tatsächlich den Boden unter den Füßen verloren. Elia hat all das, was er erfahren hatte, und das habe ich ja eben so stichwortartig beschrieben, in den vorausgegangenen Kapiteln, das hat ihm alles nichts genützt. Warum? Er drehte sich nur noch um sich selbst. Und das sehen wir in dem kurzen Text seiner Antwort. Viermal spricht er nur von sich. Ich habe sehr geeifert und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein, betont es sogar zweimal, und mir trachten sie jetzt nach dem Leben. An etwas anderes hat er nicht mehr gesehen. Der vierte Schritt ist eine Gottesoffenbarung. Und ich glaube, dass, oder ich sehe, dass das eine, wie soll ich sagen, eine sehr hilfreiche Therapie ist. Am Beispiel Hiob möchte ich das kurz erklären. Wir alle kennen das Buch Hiob, hoffe ich. Ich will jetzt die Katastrophe der beiden jetzt nicht auf die Waage legen, was wiegt schwerer und was ist nicht so schwer. Aber Hiob war ein sehr reicher Mann. An einem einzigen Tag verliert er sein gesamtes Hab und Gut und seine 7 Söhne und 3 Töchter. Die kommen alle auf einmal ums Leben, als das Haus, wo sie zusammen waren, über ihnen zusammenstürzte. Etwas später hat er noch eine Krankheit, eine stinkende Hautkrankheit, sodass er sich nur noch in die Asche setzt und sein Schicksal beklagt. Was hat bei ihm die Änderung gebracht? Die Gottesoffenbarung. Wenn wir am Ende dieses Buches lesen, wo Gott sagt, wo warst du als? Warst du dabei als? Und so weiter und so fort. Und Hiob, der kommt überhaupt nicht mehr auf die Idee, über sein Schicksal, das ihn nun ereilt hat, zu klagen, sondern er hat einen Perspektivwechsel bekommen. Plötzlich sieht er die Größe Gottes und sich vergleichsweise klein im Gegensatz zu diesem allmächtigen und allgewaltigen Gott. Gott offenbart sich auch dem Elia, zeigt ihm seine Allgewalt als Schöpfer auch oder als Herrscher auch über die Naturgewalten. Aber genützt das nichts? Als Gott ihn zum zweiten Mal fragt, was machst du hier? Die haarscharf gleiche Antwort. War er ein Dickschädel oder ein Sturkopf? Ich weiß es nicht, aber eines steht fest, dass Gott das nicht beachtete. Und Gott Hiob dadurch nicht zur Rechenschaft zog und ihn nicht zurechtbrachte in irgendeiner Weise. Stattdessen gab er ihm einen neuen Auftrag. Geh, kehre zurück. Elia hat sich verirrt in seiner Panik. Er hat sich verirrt und Gott sagt, du musst wieder zurückkehren da, wo du vorher gewesen bist. Und nun hat er die Aufgabe, das ist in Vers 15 und in Vers 16, die Aufgabe, 3 verschiedene Männer in den Dienst zu stellen. Und einen möchte ich besonders hervorheben, das ist Jehu, der Nachfolger von Ahab. Ahab starb wenigstens noch im Krieg, der König. Aber die gesamte Nachkommenschaft samt seiner Frau Isabel starben einen grässlichen Tod. Ebenso im Land alle, die Baal angebetet haben. Man kann das nachlesen in 2. Könige 9, ab Vers 30 und das Kapitel 10. Und nun dieser letzte Satz, dieser letzte Vers, Vers 18. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Dieser letzte Vers kommt mir so etwas wie ein PS-Gedanke vor. Ach, fast hätte ich es vergessen. Das wollte ich auch noch sagen. Ja. So macht man ja manchmal, wenn man Briefe schreibt. Elia glaubte, er wäre der Einzige, der übrig geblieben ist, und musste erfahren, dass er eine stattliche Anzahl von Kollegen hatte, die Gott ebenso wie ihn vor dieser Mörderin bewahrt hat. Über die Reaktion Elias wird uns auch nichts berichtet. Aber ich habe so gedacht, würde das mir passieren, da würde ich mich schon ein bisschen schämen. Wegen meiner Überreaktion und meiner Realitätsverweigerung in Bezug auf geistliche Dinge. Aber auch die Freude über die Tatsache, dass dann, wenn es sich nicht so anfühlt, Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Er kommt nie zu spät. Elia erlebte Gottes Erbarmen und Hilfe in seinen schwachen Stunden, und darauf können auch wir hoffen. Unser liebender Vater verspricht uns in Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht verlassen noch versäumen.